Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
2013 stirbt der berühmte Künstler, Stuttgarter Künstler Willy Wiedmann. Und so ein Tod in der Familie, ja, wirft erstmal so alles durcheinander. Wenn jemand stirbt, kann man es nicht fassen, dass die Welt sich irgendwie so weiterdreht. Und die Welt geht trotzdem weiter. Sie geht gnadenlos weiter. Der nächste Tag kommt. Und so muss man die ganzen Habseligkeiten von dieser Person, von diesem Willy Wiedmann, muss die Familie dann ja irgendwie, ja, gucken, verräumen. Und so geht der Sohn auf den Dachboden des Hauses und macht dort eine Entdeckung. Und zwar findet er drei Kisten und öffnet eine Kiste und entdeckt die Bibel. Die Bibel in 3333 Bildern. Das komplette Alte und Neue Testament. Wenn diese ganzen Bilder aneinander reihen würde, wäre es so lang wie 15 Fußballfelder, über einen ganzen Kilometer lang. 16 Jahre hat Wiedmann dafür gebraucht, diese Bibel zu malen. Und im Jahr 2000 ist er damit fertig geworden und 2013 hat sein Sohn diese Bibel entdeckt. Jetzt fragt euch vielleicht, was hat es jetzt mit der Predigt zu tun? Ganz einfach, ich will euch mitnehmen in diesen Karfreitag, diese Leidensstation Jesu. Und dazu möchte ich ein bisschen andere Methode heute nehmen. Und zwar möchte ich euch Bilder aus dieser Bibel zeigen. Und wir machen es so, dass diese Bilder erstmal gezeigt werden und die Bilder erstmal sprechen. Und dass ihr diese Bilder erstmal noch auf euch wirken können. Und wir starten gleich mit dem ersten Bild. Kreuzigt ihn! Kreuzigt ihn! Schreien die Führenden des jüdischen Volkes. Und die Menschenmenge in Jerusalem stimmt mit ein. Pilatus, der römische Ordnungsstifter in Jerusalem, kann aber keine Schuld an diesem Jesus finden. Vor Pilatus, vor der ganzen Menge, wird Jesus und auch ein anderer Schwerverbrecher gebracht. Und es ist eigentlich sonnenklar, wer der Schuldige ist und wer der Unschuldige ist. Aber um des Friedens willen in Jerusalem und um diese Menge, diese aufgebrachte Stadt wieder zu beruhigen, übergibt Pilatus Jesus in die Hände der Folterknechte und erlässt den Befehl zur Kreuzigung. Und Jesus wird an das erste Holz gebunden, an einen Folterpfahl. Ihm wird eine Dornenkrone aufgesetzt. Eine Krone, ein Symbol eines Königs. Und die Dornen, ein Folterwerkzeug. Er kriegt noch einen purpurnen Königsmantel angezogen. Und er wird mit Stock, Spieß, Zange, Peitsche, Spucke und Hohn gefoltert. Jesus liebt dich. Und deswegen nimmt er diesen Weg auf sich, um die Schuld von dir und mir, aber sogar noch mehr von der ganzen Menschheit auf sich zu nehmen. Glaubst du, dass Jesus diesen Weg für dich persönlich auf sich genommen hat? Jesus, er läuft gebückt unter der Last des Kreuzes. Er muss dieses Kreuz nach Golgatha tragen. Golgatha heißt übersetzt die Schädelstätte. Und dort außerhalb der Stadt, dort wo diese Müllhalde Jerusalems ist, dort werden die Schwerverbrecher, die Schlimmsten der Schlimmen, werden dort hingerichtet. Aber noch ist Jesus in der Stadt. Jesus hat mal diesen einen Satz gesagt: Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ich finde dieses Bild und auch seine Jünger, vielleicht hatten sie diesen Satz im Kopf, bekommt nochmal eine ganz neue Perspektive. Jesus fällt zum ersten Mal hin. Er fällt hin, weil diese Last des Kreuzes ihn runterdrückt. Er ist schon schwer verwundet, kraftlos durch die Folterung. Und dieses Holz ist tatsächlich schwer. Aber was noch schwerer auf seinen Schultern liegt, ist die ganze Schuld der Welt. Sie lastet auf den Schultern von Jesus und diese Schuld zieht ihn noch mehr runter als das Holz auf seinem Rücken. Wie hast du Jesus schon mal runtergedrückt? Welche Dinge lasten auf dem Rücken von Jesus? Die Römer merken, dass Jesus nicht mehr kann. Sie zerren einen Mann aus der Menschenmenge, der so halbwegs stark aussieht, und zwingen ihn, das Kreuz Jesu zu tragen. Der Mann heißt Simon und kommt aus Nordafrika, aus Kyrene. Vielleicht war er nur ganz zufällig in Jerusalem. Was macht ein Nordafrikaner in Jerusalem? Vielleicht war er auf Pilgerreise ins Heilige Land, in die heilige Stadt, nach Jerusalem, auf den Tempelberg, zum Tempel, in die Nähe des Allerheiligsten, so nah wie möglich an diese Gegenwart Gottes. Und jetzt ist er Teil dieses schrecklichen Schauspiels. So hätte er sich diese Begegnung mit dem Gott, den er gesucht hat, vielleicht auf dieser Reise nicht vorgestellt. Wir müssen heute nicht das Kreuz tragen von Jesus, so wie es Simon damals musste. Jesus trägt das Kreuz für uns. Und Jesus lädt uns ein, ihm nachzufolgen. Jesus verlässt die Stadt. Er kommt aus Jerusalem raus. Und auf diesem Weg nach Golgatha, muss man sich vorstellen, waren viel mehr Leute. Die ganze Stadt war aufgebracht. Die Römer mussten sich wahrscheinlich den Weg frei schlagen. Und auf diesem Weg begegnet er weinenden Frauen. Sie weinen wahrscheinlich nicht ohne Grund. Vielleicht haben sie mal eine Begegnung mit Jesus gehabt. Vielleicht haben sie mal mit ihm mal gesprochen. Und Jesus sieht, wie diese Frauen weinen. Und er tröstet sie. Und Jesus sieht sie trotz seiner ganzen Leiden, seiner ganzen Strapazen. Jesus hat keine Kraft mehr, Jesus fällt immer hin, Jesus hat Schmerzen, Jesus weiß, er wird nicht mehr lange leben, er wird bald sterben. Jetzt geht es eigentlich nur noch um mich, um die letzten Sekunden. Aber Jesus sieht die Menschen um sich herum. Und er hat sogar noch Worte des Trostes. Nicht nur für diese Frauen, sondern auch für seine Mutter, die er später sehen wird. Für seine Jünger. Wie groß ist diese Liebe Gottes zu uns Menschen? Jesus fällt wieder. Und auf diesem Bild sieht er aus wie tot. Jesus war ganz Gott. Aber Jesus war auch ganz Mensch. Er weiß, was es bedeutet, zu leiden. Er ist ein persönlicher Gott, der dich ganz persönlich sieht. In deiner Krankheit, die Last, die du vielleicht mit dir rumschleppst, wo du immer an Grenzen kommst. Jesus war ganz Mensch und kann es nachvollziehen. Die Soldaten reißen Jesus die Klamotten vom Leib und würfeln darum. Es macht ihnen nichts aus, dass Jesus noch lebt. Für sie ist er schon längst gestorben. Jesus wird vor der gesamten Masse entblößt und gedemütigt. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Unglaubliche Schmerzen, die jetzt noch dazukommen. Durch seine Hände und Füße werden Nägel geschlagen. Das Kreuz wird aufgestellt und nach mehreren Stunden stirbt Jesus. Häufig erstickt man, weil man keine Kraft mehr hat, sich an den Händen hochzuziehen oder mit den Füßen hochzudrücken, um einen Atem Luft, um Luft in die Lunge zu bekommen. Und so sagt Jesus vor seinem Tod die letzten Worte: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus stirbt den irdischen Tod, aber noch viel schlimmer, er stirbt den seelischen Tod. Es gibt ein Erdbeben, eine Finsternis und der Vorhang im Tempel, im Allerheiligsten, er zerreißt von oben nach unten. Auf dem Bild ist eine Treppe zu sehen, von dem Soldaten zu Jesus, von Mensch zu Gott. Jesus selbst ist die Treppe, die Verbindung zwischen Mensch und Gott, indem er dort am Kreuz hängt und für die Schuld bezahlt. Der Weg zu Gott ist wieder frei. Jesus ist tot. Es wurde überprüft durch den römischen Soldaten mit einer Lanze, wurde nochmal in die Seite gestochen, um wirklich sicher zu sein. und er wurde vom Kreuz abgenommen und in ein Grab bewacht, das von Römern schwer bewacht wurde. Und so endet dieser Karfreitag. Und in ganz Jerusalem ist eine große Trauer. Die Leute sind völlig am Ende. Und es ist ein schwerer Tag, ein trauriger Tag in Jerusalem. Ja, was Jesus hier durchlebt hat, können wir uns nicht vorstellen. Welches Bild ist dir von diesen verschiedenen Bildern vielleicht besonders hängen geblieben? Was hat dich an diesem Karfreitag besonders angesprochen? Ja, ich habe ein Bild rausgesucht, was mich besonders angesprochen hat. Und ich habe mir diese Frage gestellt, warum musste denn Jesus sterben? Was hat es mit mir über 2000 Jahre denn überhaupt noch zu tun? Jesus trägt mein Kreuz, was ich tragen müsste, weil er mich liebt. Jesus nimmt meine Bestrafung auf sich, die ich verdient hätte, weil Gott mich liebt. Aber was habe ich denn getan? Ich wasche doch meine Hände in Unschuld. Und ich habe dieses erste Bild gewählt. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Es gehört eigentlich noch zu dieser Szene davor. Man sieht ganz links so ein bisschen überdimensional große Hände und so einen Wasserkrug. Und diese Hände sind von Pilatus. Er hat es doch nicht entschieden, dass Pilatus ist doch nicht schuld, sondern das Volk hat doch entschieden, dass Jesus sterben soll. Ich wasche doch meine Hände in Unschuld. Vielleicht bist du auch so ein Pilatus, der sagt, ich bin doch nicht schuldig. Vor anderen Menschen, vor dem ganzen Volk, die haben doch entschieden. Und vor mir selbst bin ich vielleicht auch nicht schuldig. Aber die wichtige Frage ist, was denkt Gott über dich? Und vor Gott bin ich und du schuldig. Nicht gut, wir hätten den Tod verdient. Nicht den irdischen Tod, sondern diesen Tod der Seele. Diese Trennung zwischen Gott und dem Menschen, weil wir Gott nicht anerkennen, selber unser eigener Gott sein wollen. Und Gott ist heilig und gerecht. Und die gerechte Konsequenz ist die Trennung zwischen Gott und dem Menschen, zwischen mir und Gott. Aber das kann man doch nicht sagen heute in der Predigt. Man muss doch immer Liebe und Gnade hochhalten. Aber die Liebe und die Gnade wird, finde ich, erst so richtig groß, indem man sieht, wie gerecht Gott ist und was Gott auch verlangt von uns Menschen. Und wir sehen es in diesem Leidensweg von Jesus, was Jesus auf sich nimmt, was er für eine schlimme Strafe auf sich nimmt, um eben den Weg zwischen Gott und Mensch freizumachen. Ich wasche doch meine Hände in Unschuld, die anderen sind schuld und ich merke nicht, wie ich selber zum Richter werde. Ich kann meine Schuld vor Gott selber nicht abwaschen. Jesus trägt mein Kreuz, was ich tragen müsste, weil er mich liebt. Er nimmt diesen irdischen Tod auf sich und noch viel mehr den Tod der Seele. Er geht in die Gottesferne, in die Hölle, weil er uns liebt. Weil er Gemeinschaft mit uns heute im Jahr 2023 haben möchte. Ja, und wir werden heute gemeinsam Abendmahl feiern. Und Abendmahl ist dieser Moment, wo Jesus mit seinen Jüngern an diesem Tisch sitzt. Das letzte gemeinsame Abendessen. Und es ist eine Gemeinschaft mit Sündern, mit Menschen, die schuldig sind, mit Menschen, die Jesus verraten werden. Da sitzt ein Petrus an diesem Tisch, wo Jesus ganz genau weiß, der wird mich verraten. Aber Jesus trotzdem da sitzt, weil er uns Menschen so unbegreiflich liebt. Da sitzt ein Judas an diesem Tisch, und wo er weiß, der wird mich gleich für Geld verkaufen. Ja, und Judas, er kann mit dieser Schuld nicht mehr umgehen, mit dieser Schuld nicht mehr leben. Irgendwie hat es ihn gereut. Und der einzige Ausweg ist der Tod. Er möchte nicht mehr leben. Aber auch für Judas ist Platz an diesem Tisch. Hätte Judas in der letzten Sekunde gesagt, Vater, vergib mir. Jesus, vergib mir, was ich hier getan habe, hätte Jesus ihn nicht weggestoßen. So lädt uns Jesus ein zu diesem Abendmahl. Die Jünger, aber auch wir alle sind an diesem Tisch. Und Jesus sagt ja zu deinem Leben und er sagt nein zu den Dingen, die dich zerstören, die Beziehung zu anderen und die Beziehung zu Gott. Er möchte, dass wir in diese Gemeinschaft mit ihm kommen, möchte uns aufrichten und stärken und uns daran erinnern, wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Wir müssen diese Last nicht mehr tragen, sondern er hat sie schon getragen. Es ist vollbracht, der Weg zu Gott selbst ist frei. Ja, und bevor wir gemeinsam hier Abendmahl feiern wollen, wollen wir noch so eine Zeit der Stille haben, wo ihr vielleicht nochmal Schuld vor Gott bekennen könnt, ihm vielleicht eine Last geben dürft, ihm aufs Kreuz legen dürft. Für Jesus gibt es keine zu große Last, keine zu schlimmen Sünden, sondern Jesus möchte die Gemeinschaft, weil er dich und mich liebt. Wir haben eine Zeit der Stille.